Wir haben heute den Sonntag für verfolgte Christen und dazu heute einiges. Erst möchte ich ein bisschen was dazu sagen aus einem Bibeltext heraus und dann viel eine gute Zeit euch Jugendlichen. Jetzt wird's immer leerer hier. Und wir werden anschließend an die Predigt noch einen Film sehen und dann auch beten für die, die verfolgt werden um ihres Glaubens willen. Ich war vor einigen Jahren mit der Astrid Harms zusammen in Rom und wir haben unter anderem einen Ausflug gemacht zu den Katakomben. Die Katakomben, das sind Grabstellen, sind etwas außerhalb von Rom und es sind die Grabstellen hauptsächlich der Christen, unterirdisch. Wie kam das dazu? Die heidnischen Leute haben ihre Leute verbrannt, ihre Toten. Und die Christen haben die jüdische Praxis aufgenommen, sprich, die haben die Menschen als, ja, eigentlich so eine Erdbestattung halt als vollständige Leichen bestattet. Und da sie arm waren, hatten sie nicht viel Land und sind dann unterirdisch runtergegangen und haben dann in den Stein gemeißelt, so Grabstellen ausgehoben, so ähnlich wie Doppel- oder Dreifachbetten, Doppelstock- oder Dreifachstockbetten. Und so hatten sie unterirdisch einfach Platz für ihre Toten. Die Gottesdienste waren manchmal auch unten dann, aber auch außer oberirdisch. Und es war eine gute Gelegenheit für Christenverfolger, die Christen dann aufzuspüren, zu identifizieren, zu töten. Und es war schon ein beklemmendes Gefühl, so in der Nähe von Märtyrergräbern zu sein. Und ich habe mich gefragt, wie wäre ich denn damit umgegangen? Wäre ich zu so einem oberirdischen Gottesdienst gegangen, wo ich nicht gewusst hätte, kommt da jetzt jemand und nimmt mich gefangen? Hätte ich singen können, obwohl ich wusste, dass das mein Leben kosten könnte? Aber es haben nicht nur damals ganz viele Menschen gelitten um Jesu Willen. Wir kennen diese ganz berühmten Geschichten mit Nero, König Nero, der bei dem Brand von Rom gesagt hat, das waren die Christen und dann gab es eine Riesenverfolgung. Wir wissen von den großen Arenen, wo Christen hineingejagt wurden und dann die Löwen dazu und sie dann umgebracht wurden oder getötet wurden, aufgefressen wurden, verletzt wurden von diesen Löwen und drumherum das ganze Volk und hat zugeschaut. Aber es war eben nicht nur damals vor 2000 Jahren, sondern heute gibt es noch mehr, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Viele Menschen in Arbeitslagern, viele in Gefängnissen und viele, die auch getötet werden. Hier ist die Karte der am meisten Verfolgten. Es gibt da immer so eine Rangordnung und die roten Länder, da ist es besonders schlimm. An erster Stelle steht Nordkorea. Das bin ich jetzt etwas irritiert, dass das da nicht drauf ist. An zweiter Stelle steht Afghanistan, Somalia, Sudan und Pakistan. Das sind die 5 schlimmsten Länder in diesem Jahr. Ist ein bisschen abgestuft, diese roten sind am schlimmsten, dann kommen die orangen, dann kommen die gelben und in den grauen geht es. Wobei wir wissen ja auch von unseren russischen Freunden, dass es in Russland eben auch nicht einfach ist als Christ. Und es ist vor allen Dingen nicht einfach, wenn man den Mund auftut. Obwohl viele Christen so sehr verfolgt werden, ist die Kirche nicht ausgerottet worden. Und gerade da, wo viele verfolgt werden, wächst der Glaube. Es ist erstaunlich, im Iran, so heißt es, gibt es Erweckung. Es gibt viele, wir werden das auch gleich sehen in dem Film, es gibt ganz viele Menschen aus muslimischem Hintergrund, die zum Glauben kommen, obwohl auch dort die Verfolgung ganz krass ist. Was lesen wir im Neuen Testament über das Thema Verfolgung? Ich nehme mal einen Abschnitt aus dem 1. Petrusbrief. Der 1. Petrusbrief ist geschrieben an die Christen in Kleinasien. Damals begann die Verfolgung. Die Christen wurden von ihren Mitmenschen verleumdet. Wenn man einen Sündenbock suchte, dann war in den Christen, hatte man ein gefundenes Fressen, eben genau wie Nero mit dem Brand. Die Christen selbst wurden verunsichert durch die Angriffe. Sollte nicht Jesus bald wiederkommen? Wann kommt er? Warum befreit er sie nicht aus dem Leid? Warum sorgt er nicht für Gerechtigkeit? Sollen sie vielleicht äußerlich zurückhaltend sein und den Glauben nur privat für sich pflegen? Die Gemeinden waren in Gefahr. Einige liefen weg, einige haben den Glauben abgeleugnet und andere blieben und haben die Gemeinden am Leben erhalten. Und in diese Situation spricht der 1. Petrusbrief. 1. Petrus 4. Meine Lieben, wundert euch nicht über die harte Probe, die wie ein Feuersturm über euch gekommen ist. Sie kann euch nicht unerwartet treffen, denn ihr leidet ja nur etwas von dem, was Christus gelitten hat. Freut euch vielmehr darüber, denn wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, werdet ihr als recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Ihr könnt euch glücklich preisen, wenn ihr beschimpft werdet, nur weil ihr euch zu Christus bekennt. Denn dann ist der Geist Gottes bei euch, in dem Gottes Herrlichkeit gegenwärtig ist. Natürlich darf es nicht sein, dass jemand von euch als Verbrecher leidet, als Mörder oder Dieb oder Aufrührer. Denn aber wer einzig wegen Christus leidet, soll sich nicht schämen, sondern sich ohne Scheu zum Christennamen bekennen und Gott dadurch ehren. Denn jetzt ist die Zeit, in der das Gericht Gottes bei seiner Gemeinde den Anfang nimmt. Wenn es aber bei uns anfängt, wie wird es dann am Ende denen ergehen, die Gottes gute Nachricht ablehnen? Ihr wisst doch, sogar wer Gott gehorcht, wird nur mit knapper Not gerettet. Was wird dann aus dem Sünder, der Gott verachtet? Darum sollen alle, die nach dem Willen Gottes zu leiden haben, sich ganz ihrem Schöpfer anvertrauen und nicht davon ablassen, das Rechte zu tun. Der Apostel rüttelt die Gemeinde wach. Meine Lieben, hört her, ihr seid wichtig. Ich will euch lehren, ich will euch warnen, ich will euch stark machen. Jetzt kommt ein Thema, was überlebensnotwendig für euch ist. Und es ist schon herausfordernd. Er sagt zunächst mal, Verfolgung ist normal. Das ist nichts Besonderes. Es ist eine Wunschvorstellung, dass es uns als Christen immer gut geht. Dass wir ein ruhiges, friedliches, problemloses Leben führen. Jesus hat in der Bergpredigt diejenigen, die verfolgt werden um seines Namens willen, glücklich gepriesen. Hat gesagt, selig seid ihr, wenn man euch verfolgt. Und Petrus war gefangen in Jerusalem. Und unmittelbar vorher ist Jakobus als der erste Apostel hingerichtet worden. Petrus war im Gefängnis, er wird dann durch einen Engel befreit. Aber er war im Gefängnis. Und Jakobus hat schon sein Leben gelassen und Stephanus auch vorher schon. Apostelgeschichte 7 und Apostelgeschichte 12. Christen ist kein einfaches Leben verheißen. Denn wir dienen Jesus und Jesus ist der Herr. Deshalb werden Christen für alle, die absolute Macht für sich beanspruchen, zur Bedrohung. So im alten Römischen Reich, wo alle aufgefordert waren, dem Kaiser zu huldigen, im Babylonischen Reich, wo es genauso war, im Dritten Reich mit Hitler, Und in vielen Ländern der Erde heute, wo es Diktatoren gibt, wo keine Religionsfreiheit, keine Meinungsfreiheit besteht. Petrus führt jetzt aus, um was es geht bei der Verfolgung. Erstens, es geht um Prüfung. Meine Lieben, wundert euch nicht über die harte Probe, die wie ein Feuersturm über euch gekommen ist. Sie kann euch nicht unerwartet treffen, denn ihr leidet ja nur etwas von dem, was Christus gelitten hat. Petrus bezeichnet die Verfolgung als Prüfung der Glaubenden. Er vergleicht sie mit einem Feuersturm. Plötzlich, unaufhaltsam, vernichtend, bricht er herein und verbrennt alles, was nicht feuerfest ist. Ich erinnere mich an 1. Korinther 3, wo es heißt, ihr werdet gerettet wie durch Feuer hindurch. Und alles verbrennt, was wir gebaut haben aus Holz, aus Stroh, aus brennbaren Materialien. Alles, was nicht echt ist, verbrennt. Feuerfest bei Petrus ist der Glaube, der der Verfolgung standhält. Glaubt jemand nur deshalb, weil er sich Vorteile verspricht davon, wird er im Feuer verbrennen. Glaubt jemand, weil er sich Jesus hingegeben hat und weil er ohne ihn nicht mehr leben will und kann, dann wird das Feuer ihn nicht verbrennen. Verfolgung klärt unsere Beziehung zu Jesus. Ist sie wirklich eine, wo wir uns ihm hingegeben haben, wo wir nicht nur Jesus in unser Herz aufgenommen haben, wie wir manchmal so sagen, sondern wo er der Herr ist, dann wird das Feuer uns nichts anhaben. Zweitens, Verfolgung bindet an Jesus. Denn ihr leidet ja nur etwas von dem mit, was Christus gelitten hat. Freut euch vielmehr darüber, denn wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, werdet ihr erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Ihr könnt euch glücklich preisen, wenn ihr beschimpft werdet, nur weil ihr euch zu Christus bekennt. Dann ist Gottes Geist bei euch, in dem Gottes Herrlichkeit gegenwärtig ist. In der Verfolgung sind Christen ganz nah an Jesus gebunden. Sie sind geborgen in seinem Leidensweg. Christus litt, um die Sünde der Welt zu tragen und zu besiegen. Und Christen, die verfolgt werden, nehmen teil an diesem Leiden Jesu, an der Gottesentfernung und Gottestrennung der Welt. Sie wiederholen das Leid nicht, sie fügen dem auch nichts hinzu. Es ist alles fertig gelitten von ihm, aber sie werden mit hineingenommen und bekommen etwas mit von diesem Leiden Jesu. Und darin wissen sie sich aufgehoben. Sie leiden mit ihm unter den Menschen, die von Gott nichts wissen wollen und ihrer eigenen Kraft vertrauen. Und weil sie mit Jesus leiden, dürfen sie auf seinen Sieg vorausschauen. Und gibt ihnen schon Vorfreude in diesen bedrängenden Verfolgungssituationen. Und die Freude Jesu strahlt aus ihnen heraus. Das wird gesagt von den Christen, die den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurden, dass sie singend in die Arena zogen. Unbegreiflich. Es ist nicht bei allen so. Auch nicht bei denen, die wir gleich als Film sehen und als Menschen, die interviewt wurden, aber es gibt solche Zeugnisse, dass in diesem Leiden eine übernatürliche Freude in ihnen war. Drittens, die Freude am Leiden wird ermöglicht durch den Heiligen Geist. Denn dann ist der Geist Gottes bei euch, in dem Gottes Herrlichkeit gegenwärtig ist. Der Heilige Geist schafft die Verbindung zur Gotteswelt. Er ist vielleicht wie so ein Wasserschlauch im Himmel, vom Himmel, der dieses Feuer löscht. Jesus sagt uns ja, wir sollen keine Angst haben vor Verhören, sondern der Heilige Geist wird durch uns sprechen, wenn wir verfolgt werden. Der Heilige Geist vergewissert Christen, dass sie auf der richtigen Seite sind. Er befreit sie vor Selbstzweifeln, ob sie wirklich richtig sind, ob sie auf die richtige Karte gesetzt haben oder ob doch alles nur Einbildung war. Der Heilige Geist befestigt das in ihnen. Und der Heilige Geist offenbart diese Herrlichkeit Gottes, diese übernatürliche Herrlichkeit Gottes, die auch zum Beispiel Bonhoeffer, kurz bevor er gehängt wurde, hat sagen lassen, dies ist das Ende für mich, der Anfang. Das ist übernatürlich. Bonhoeffer war noch jung. Der war verlobt. Der hat sich gefreut auf seine Ehe. Es war ein hochbegabter Theologe, der so Wichtiges gesagt hat. Und es wäre so gut gewesen, er hätte noch weitergelebt. Und er wurde tatsächlich am 9.4.1945 gehängt. Einen Monat, bevor der Krieg aus war. Einen Monat vorher. Es ist das Ende für mich, der Anfang. Das ist Herrlichkeit Gottes. Das ist Gewissheit durch den Heiligen Geist. Das ist übernatürlich, was Gott ihm geschenkt hat. Viertens, Verfolgung bedeutet den Beginn des Gerichtes Gottes über die Sünde. Und dies beginnt tatsächlich im Haus Gottes, in der Gemeinde. Wer aber einzig wegen Christus leidet, soll sich nicht schämen, sondern sich ohne Scheu zum Christennamen bekennen und Gott dadurch ehren. Denn jetzt ist die Zeit, in der das Gericht Gottes bei seiner Gemeinde den Anfang nimmt. Wenn es aber bei uns anfängt, wie wird es dann am Ende denen ergehen, die Gottes Nachricht ablehnen? Ihr wisst doch sogar, wer Gott gehorcht, wird nur mit knapper Not gerettet. Was wird dann aus dem Sünder, der Gott verachtet? Darum sollen alle, die nach dem Willen Gottes zu leiden haben, sich ganz ihrem Schöpfer anvertrauen und nicht davon ablassen, das Rechte zu tun. Das Gericht beginnt bei den Kindern Gottes. Das Gericht beginnt in der Gemeinde. Wir finden diesen Gedanken schon im 2. Chronikbuch. Kurz vor der Einweihung des Tempels spricht Gott nachts zu König Salomo, wenn ich Dürre, Heuschrecken, Pest und so weiter über das Land schicke und dann, so gehen deine Worte weiter, kehrt um, besinnt euch, kehrt um und betet, dann werde ich euer Gebet hören, eure Schuld vergeben und das Land von der Verwüstung heilen. Der Apostel bezieht diese Aussagen jetzt auf die Gegenwart der Gemeinde. Wenn Gott die ersten Zeichen des Gerichtes schickt, ist Zeit zur Besinnung und Umkehr. Noch kann das Gericht Gottes aufgehalten werden. Ich habe mich bei diesen Gedanken auch gefragt. Wir fragen so oft, wie kann Gott all das zulassen, was in unserer Welt an Schrecklichem passiert? Wir fragen nie, was will er uns dadurch sagen? Auch durch Naturkatastrophen, was will er uns sagen? Will er uns etwas sagen, dass wir umkehren sollen? Was ist mit uns, wenn Verfolgung normal ist? Warum leiden wir keine Verfolgung? Ist ja schon die Frage, sind wir zu angepasst, dass wir keinen Widerstand hervorrufen in unserer Umgebung? Wissen unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, unsere Mitmenschen vielleicht gar nicht, dass uns nichts wichtiger ist als Jesus? Ich möchte einige Aspekte der Verfolgung in unser Leben übersetzen. Verfolgung als Prüfung. Ich denke, das gilt für uns auch. Im Moment steht noch keiner mit einem Schwert vor unserer Haustür, aber es gibt ja doch auch subtile Spitzen, die wir erleben. Wenn ein Jugendlicher in der Schule vielleicht sagt, dass er Jesus folgt, dass ihm die Bibel wichtig ist, dass er sie ernst nehmen will und ausgelacht wird, das ist schon eine Spitze, die wir ja auch kennen. Oder wenn jemand in der Gemeinde mitarbeitet Und er sagt es seinem Arbeitskollegen und er sagt, wieso machst du denn das? Kannst doch das Leben genießen. Wieso machst du denn nicht schön einen Feierabend jeden Abend? Und wieso machst du das noch, dass du da in der Gemeinde, weiß ich was, Kinderdienst machst oder Mannerdienst oder was auch immer und dich da einsetzt und dann auch noch Geld gibst. Du gibst dein Zeit, du gibst dein Geld, bist ja schön verrückt. Oder wenn jemand merkt, eine Freundschaft tut ihm nicht gut, weil die zieht ihm weg, die zieht ihn weg von Jesus und schadet ihm und er geht ein bisschen auf Distanz. Das sind so kleine Stacheln in unserem Alltag. Das ist noch keine Christenverfolgung, aber es ist schon eine Prüfung. Ist es uns mit Jesus ernst? Meinen wir wirklich Jesus oder geht es uns einfach darum, dass er uns hilft, dass es uns wohl ergeht, dass wir ein schönes Gefühl haben im Lobpreis? Stehen wir auch zu ihm, wenn es schwieriger wird? Setzen wir uns ein für das, was Jesus wichtig ist? Oder kneifen wir, wenn wir in der Minderheit sind? Schwierigkeiten bringen dann zutage, ob unser Glaube echt ist oder nicht. Dann die Gewissheit durch den Heiligen Geist. Das ist etwas, was uns verheißen wird, auch uns, wenn wir unseren Glauben verteidigen müssen, erfahren wir Gottes Geist stärker, als wenn unser Alltag unangefochten dahin dümpelt. Das ist einfach so. Wenn wir mehr angegriffen werden, um unseres Glaubens willen, nicht weil wir komisch sind und weil wir einen komischen Charakter haben, das passiert ja auch und wir dürfen das nicht verwechseln. Manchmal liegt es ja auch an uns, wenn Leute uns komisch begegnen. Aber wenn es wirklich um des Glaubens willen ist und wenn es wirklich um Jesu willen ist, dann werden wir intensiver seinen Geist erleben und intensiver diese Freude. Und das ist so. Ich habe das schon öfter erzählt, als ich das in Stolberg erlebt habe, dieses Mobbing. Gut, ich habe nicht erlebt, dass er mir in den Sitzungen Freiheit gegeben hat. Das habe ich echt nicht erlebt. Ich habe nicht erlebt, dass mir die Worte in den Mund gelegt wurden, was ich da zu sagen hatte, sondern ich war dann sehr unsicher und sehr fertig und es war sehr schwierig. Aber was ich schon erlebt habe, war eine unglaubliche Nähe zu Jesus. Unglaubliches Wirken des Heiligen Geistes haben wir als ganze Gruppe erlebt, die wir da rausflogen aus dieser Gemeinde. Das war stark. Das war echt stark. Aber wir erleben es nicht im Vorhinein. Wir können das auch nicht im Vorhinein erleben. Wir können natürlich uns jetzt dem Heiligen Geist hingeben und Jesus hingeben, jetzt in ruhigen Zeiten und ihn einladen, in unserem Leben zu wirken, damit wir widerstandsfähiger werden für härtere Zeiten. Aber aktuell erleben wir es dann erst in härteren Zeiten. Dann drittens Verfolgung als Bußruf. Ja, ich denke, da sind wir schon gefragt, was ist mir wirklich wichtig? Folge ich ihm wirklich nach? Oder geht es mir um mich? Oder geht es mir um ihn? Geht es mir um die Gemeinde oder geht es um mein persönliches Wohlergehen? Es gibt da ja ganz krasse Dinge in den alttestamentlichen Propheten zum Beispiel. Im Haggai erinnere ich mich, das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber das ist auch die Frage, was ist euch wichtig? Da sagt Haggai, ja, für eure privaten Häuser, da investiert ihr alles und eure privaten Häuser, die habt ihr super aufgebaut und es ist alles top, aber das Haus Gottes, lasst ihr in Schutt und Asche, kehrt um. Ist so die Frage der Priorität. Was ist uns wichtig? Kommen wir dem nach, was Gott uns aufgetragen hat. Und ich denke da auch, wenn ich an die Gemeinde denke, daran, dass wir natürlich schauen wollen, wo ist jeder begabt, wo hat jemand seine Berufung. Aber es ist auch die Frage, wo braucht es gerade jemand? Und dann kann ich auch mal etwas tun, was nicht meiner ersten Berufung entspricht. Es geht mir so durch den Kopf, wenn ich an die Gemeinde denke. Nicht erst die Geheimpolizei an der Kirchentür kann zur Besinnung und Umkehr führen. Auch in Friedenszeiten sind wir herausgefordert, unser Leben auf den Prüfstand zu stellen. Was ist mir wirklich wichtig? Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir für dieses Wort, aus deinem Wort. Ich danke dir für dieses Wort vom Apostel Petrus und bitte dich, dass du zu unseren Herzen zuerst sprichst. Und Herr, auch wenn wir dir schon lange mit dir gehen, vielleicht schon 20, 30 Jahre, dann weck uns neu auf und lass uns erkennen, was dir wichtig ist. Und es bitte ich dich auch, dass du jetzt zu uns sprichst, indem wir sehen und hören, wie es anderen geht. Und das wollen wir jetzt tun. Und ich bitte dich, David, mach mal das Video an und wir sehen etwas vom Iran und von Turkmenistan.
Weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen. Tausende Gemeinden in ganz Deutschland beten an diesem Tag in ihren Gottesdiensten für verfolgte Christen. Dieses Mal im Blickpunkt Christen im Iran und in Turkmenistan. Im Iran haben in den letzten 10 Jahren Zehntausende Muslime dem Islam den Rücken gekehrt und sind Christen geworden. Da die offiziellen Kirchen mit der Aufnahme ehemaliger Muslime riskieren, geschlossen zu werden, müssen sich die neuen Christen heimlich in Hauskirchen versammeln. Das hat auch Mohammad Reza erlebt.
Ich war einfach einmal bei einer Kirche, das habe ich die Tür geklopft und kam eine Junge raus und habe ich gesagt, darf ich reinkommen, um die Kirche zu sehen und vielleicht beten. Vielleicht sie können mir mehr alle über Jesus erzählen. Dann habe ich erzählt, ja, ich bin jetzt Christ geworden. Lassen Sie mich rein. Nein, wir dürfen niemand reinlassen. Das war eine ganz schwere Antwort. Das wollte ich auch nicht hören und akzeptieren. Dann habe ich gesagt, nein, bitte, lassen Sie mich rein. Ich mache keine große Gefahr. Sie wurden immer oder jeden Tag kontrolliert. Deshalb haben sie Angst gehabt, dass wenn sie mich reinlassen, dann gibt es Gefahr für sie selber, für mich auch natürlich.
Gezielt gehen Revolutionsgarden und Polizei gegen die Hauskirchen vor. Leiter werden verhaftet, verhört, gefoltert und teilweise zu Gefängnisstrafen verurteilt. In Turkmenistan überwacht die Regierung von Präsident Berdimuhamedow aus Angst vor Umstürzen und Opposition alle religiösen Aktivitäten. Es finden Razzien in Kirchen statt, Pastoren werden zu Verhören vorgeladen, christliche Literatur darf nur mit Genehmigung eingeführt werden. Batir wurde in den 1990ern als einer der ersten Turkmenen Christ.
Es ist so in unserem Land, wenn du Christ wirst, dann werden deine Verwandten, Bekannten, dein Umfeld, die Politik, die Regierung, sie alle werden zu deinen Gegnern. Und du bleibst alleine. Keiner wird dich verteidigen. Als Christ kannst du keine Geschäfte machen, in keiner öffentlichen Einrichtung arbeiten. Deine Kinder werden in der Schule diskriminiert, seitens der Lehrer, seitens der Mitschüler. Es wird dir deutlich gezeigt, du bist in diesem Land nicht willkommen.
Darius leitet eine Gemeinde in Turkmenistan.
Unser Gemeindeleben sieht etwas anders aus als bei euch. Wir können uns nicht frei versammeln in unseren Häusern, um das Wort Gottes gemeinsam zu betrachten. Es gab viele Schwierigkeiten mit den Behörden diesbezüglich. Wir dürfen offiziell keine Gemeinschaft unter den Christen haben. Wir dürfen auch nicht gemeinsam in der Bibel lesen. Ich möchte euch bitten, für unsere Gemeinden zu beten, die versucht und verfolgt werden, damit sie stark werden. Wir können die Verfolgung nicht verhindern, wir können auch nicht weglaufen. Durch die Jahre der Verfolgung haben wir nur einen Wunsch, dass die Gemeinden dadurch stark werden und Jesus treu bleiben. Diese kurze Lebenszeit hier auf Erden ist nicht zu vergleichen mit der Herrlichkeit in der Ewigkeit, die auf uns wartet. Deshalb betet für uns, damit wir trotz der Verfolgung Jesus treu bleiben und dem Auftrag Jesu in unserem Land nachkommen.
Ein kostenloses Materialpaket zur Gestaltung des Gottesdienstes kann auf der Open Doors Homepage bestellt werden.
Ich möchte euch noch was erzählen. Ihr habt es wahrscheinlich in der Presse oder ich weiß nicht, ob es woanders noch veröffentlicht wurde, gehört. Es gibt diese Asia Bibi, eine Frau in Pakistan, die hat Folgendes gemacht. Als Tagelöhnerin war Asia Bibi am 19. Juni 2009 in einem Dorf in Pakistan verhaftet worden. Beschäftigt in einer Obstplantage ging Bibi auf Anordnung eines Landwirts für die Feldarbeiterinnen Wasser schöpfen. Diese weigerten sich jedoch zu trinken. Sie behaupteten, dass das Gefäß unrein sei, weil es von einer Christin berührt worden war. Also die Asia Bibi ist Christin. Denn ein Streit entbrannte. Sie wurde von aufgebrachten Muslimen zu einer Moschee geschleppt. Dort sollte sie ihren christlichen Glauben verleugnen. Als sie sich weigerte, wurde sie geschlagen und vergewaltigt, bevor man sie der Polizei übergab. Am 8. November 2010 verurteilte sie ein Gericht westlich von Lahore aufgrund des Blasphemiegesetzes zum Tod durch den Strang. Sie war bis jetzt in der Todeszelle, sie ist nicht umgebracht worden, aber sie war 8 Jahre im Gefängnis. Sie ist jetzt freigesprochen worden, die ganze Welt jubelt und jetzt kommen radikal islamische Leute und machen Aufstände und alle Christen in Pakistan fürchten um ihr Leben. Sie ist eine Mutter von 5 Kindern. Die ganze Familie fürchtet um ihr Leben. Sie darf nicht ausreisen, aber eigentlich müsste sie weg. Aber alle anderen Christen fürchten auch um ihr Leben. Es ist ganz fürchterlich, was da in Pakistan gerade geschieht. Lasst uns beten für diese 3 Länder und auch ja für Pakistan, für Iran und Turkmenistan. Lasst uns doch aufstehen und das durcheinander machen. Also jeder betet zu Jesus laut oder halblaut und ja, dann Gott sortiert das und es kommt an. Es ist ein bisschen wie Afrikaner oder Asiaten oft beten. Lasst uns afrikanisch beten, jeder für sich und durcheinander. Jesus, bring dir diese 3 Länder, Pakistan, Iran und Turkmenistan. Schütze du dein Volk. Schütze du die Kinder, die zu deinem Volk gehören. Schütze du die Gemeinden, die Pastoren. Schütze du die Familien. Und bringe du die Verfolger zum Glauben an dich. Lasse dich kennenlernen, so wie du Paulus begegnet bist auf dem Weg der Verfolgung. Herr, du kannst das tun. Wir bitten dich für die Taliban, für die IS-Kämpfer, dass du ihnen die Augen öffnest und für alle radikale Gruppierungen. Öffne ihnen die Augen, begegne ihnen, stell du dich ihnen in den Weg.